Moin. So, lass uns mal ein Bonusbierchen aufnehmen. Und das heutige Bonusbierchen wird gesponsert von Optik Pavlorek.
Da ist mein Leben.
Willkommen zu einem weiteren Bonusbierchen. Das sind wirklich Bonusbierchen am laufenden Band. Und wenn der eine kommt, dann will der andere auch. Und jetzt haben wir den nächsten hier am Start. Und natürlich müssen wir mit jedem von Ihnen sprechen. Und heute zu Gast ist von der SPD mit sage und schreibe damals 92% Zustimmung von seiner Partei, von der Basis, als Kandidat gewählt worden. Matthias Buschfeld.
Hi.
Heute alle nüchtern am Tisch.
Ich hoffe.
Kommt auch ein bisschen die Uhrzeit, spielt uns da in die Karten. Und wir hatten schon mal eine Folge mit dir, ist schon ungefähr ein Jahr her. Damals war noch nicht mal klar, ob du wirklich der Kandidat wirst. Ich meine, man wusste hinter vorgehaltenen Händen schon, dass die Chancen da sind. Aber damals wolltest du dich nicht so konkret äußern. Und jetzt sind wir schon in der heißen Phase vom Wahlkampf. Jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Ne? Alle Leute gucken links, rechts, sehen die ganzen Gesichter auf den Wahlplakaten und sagen, ach, ist wieder Wahlkampf, jetzt kommen
die Plakate hängen, ne?
Jetzt kommen die Versprechungen jetzt am laufenden Band.
Am laufenden Meter, ne, das wird hier rausgehauen, als gibt es keinen
Morgen mehr. Also, ich habe hier mal ChatGPT mal mit dir gefüttert.
Ne, mit mir?
Mit deinen Infos.
Okay.
Ne, und habe daraus so einen Text gekriegt, den fand ich eigentlich sehr lustig, weil der sucht sich ja dann wirklich auch so die Fakten. Und dann habe ich natürlich, schreibe es ein bisschen unterhaltsam. Frisch aus der SPD-Jungbrunnen-Werkstatt kommt er daher. Matthias Buschfeld, 35 Jahre jung, mit mehr Vision als ein Medienguru nach 3 Espresso. Der Mann will Oberbürgermeister von Bottrop werden. Ja, richtig gelesen, freiwillig. Während andere in seinem Alter versuchen, das WLAN im Reihenhaus stabil zu halten, möchte er gleich eine ganze Stadt digitalisieren. Respekt. Oder vielleicht ein bisschen überambitioniert, wer weiß das schon. Du stehst für frischen Wind, soziale Gerechtigkeit, die Innenstadtrettung. Allesamt Begriffe, die ungefähr so oft genutzt werden, wie das Wort Tradition im Karneval. Ist ja Vorwahlkampf, ne? Gerade schon gesagt, 92% Zustimmung, SPD steht hinter dir. Wir gucken einfach, wo die Reise hingeht. Der Wahlkampf ist jetzt wirklich in der letzten entscheidenden Phase.
Genau, 4 Wochen noch.
4 Wochen, am 14.09. ist es soweit. Da kann jeder sein Kreuz machen. Die Briefwahlen gehen ja jetzt schon bald los, ne?
Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ne? Dass möglichst viele Menschen in dieser Stadt wählen gehen und demokratisch wählen. Deswegen machen wir das alles hier.
Ganz ehrlich, das ist es wirklich. Also, ich habe immer das Gefühl, dass immer nur ein begrenzter Teil wirklich dabei ist und wirklich sich informiert, auch über unsere Kandidaten, über dich, über den Frankino und über die anderen Kandidaten. Wenn ich so mit Nachbarn rede oder so, dann fragen die mich immer, ah, kennst du die oder dies und das? Und ich denke mir, ihr kriegt doch relativ viele Möglichkeiten, euch zu präsentieren, sei es in der Zeitung, sei es jetzt hier mit Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit.
Social Media ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen Kommunalwahlkampf machen, der auch so stark vom Social Media Wahlkampf geprägt ist. Neben allem anderen, was wir ja immer machen, ne, also Infostände, Tür-zu-Tür-Besuche, ne, also wir gehen ja auch teilweise durch die Stadtteile, stellen uns einmal vor, wir besuchen ganz viele Veranstaltungen. Ich sage jetzt mal bewusst wir, ne, also zumindest Frank und ich sehen uns da sehr regelmäßig.
Das ja, ihr sagen. Seht euch und auch, du bist auch nicht alleine, du hast ja ein gewaltiges Team hinter dir, die da alles immer möglich machen, auch nochmal Chapeau an die. Das ist ja auch, man sieht im Wahlkampf ja auch immer, wie viel Arbeit das ist.
Ja klar, und das sind Ehrenamtler, ne, also zum allergrößten Teil läuft das alles hier auf dieser Ebene über ehrenamtliche Kräfte, ich glaube bei fast allen Kandidierenden und das muss man auch nochmal sagen, klar, da engagieren sich Menschen für uns. Ne?
Das ist schon krass.
Ja.
Aber wenn der Wahlkampf vorbei ist, haben die ja Zeit, dann können sie zum offenen Tisch gehen oder zu Sonntag satt und da ein Ehrenamt machen.
Habe ich gehört, die Folge vom offenen Tisch. Ich bin auch Mitglied in dem Verein. Ne?
Sehr gut.
Und unterstütze auch, wo ich kann. War die Tage mit Thomas Gödderz, unserem Landtagsabgeordneten, da. Wir haben ein bisschen gegrillt. Gute Sache. Und ich bin denen super dankbar, dass sie das übernommen haben. Das ist ja als städtische Aktion eigentlich gestartet. Und dann ist uns ja als Kommune so ein bisschen die Puste, insbesondere das Geld ausgegangen und dann haben wir ja gemeinsam gesagt, komm, wir machen das über einen Verein mit Spenden und dann kriegen wir das hin. Super Sache.
Das sind ja sowieso solche Sachen. Also ganz ehrlich, auch immer natürlich, wir sind im HSK, denn die Kommunen sind echt alle pleite, so gut wie es halt geht. Ne? Und ihr versucht eigentlich so das Planschbecken nicht ganz leer laufen zu lassen. Ne?
Ja, so ist es. Also die neuesten Zahlen des Städtebunds, das ist ja unser Verband als kreisfreie Stadt, ne, sage ich jetzt mal, haben eine Übersicht veröffentlicht. Von den knapp 400 Kommunen in NRW schaffen es in diesem Jahr exakt 17, 17 Kommunen einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Das sind wahrscheinlich so ganz kleine ländliche Kommunen, die irgendwo weit wie Borken
ja, oder
so.
Ja, Monheim, ne, die ja über so eine sehr kannibalistische Art und Weise der Gewerbesteuerausrichtung es schaffen, auf Lasten ihrer Nachbarn sich so ein bisschen gesund zu stoßen. Das kann man machen, ist nicht besonders solidarisch, ne, aber das sind so die Gemeinden, die es noch irgendwie hinkriegen, aber die allermeisten schaffen es nicht, egal wer da wie lange regiert hat.
Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber da kommen wir jetzt erstmal zu dir. Wie geht's dir denn? Du bist Papa geworden.
Ja.
Du bist
krasses
jetzt im,
Jahr.
Du bist im Wahlkampf.
Ja.
Du hast Termine ohne Ende.
Ja.
Wie geht's dir denn so?
Ja, schön, dass du mich fragst. Fragen nicht so viele Leute. Also nicht viele, die Antwort hören wollen. Nein. Also ich muss sagen, es ist ein sehr forderndes Jahr, aber es macht halt auch einfach unglaublich viel Spaß zu sehen, was man so anstoßen kann, wenn man sich reinhängt. Ne? Und klar, ne, Geburt meines Sohnes
ja.
war das Schönste, was mir jemals passiert ist.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Matthias, 2025, egal was hinten raus passiert, egal was deine Zukunft bringt, du hast in diesem Jahr deinen Sohn gekriegt und das ist das Geilste, was einem passieren kann. Wenn jetzt noch der Oberbürgermeister als Kirsche auf der Torte mit dazukommt, werden wir dann sehen. Es sind viele Kandidaten unterwegs. Wir haben insgesamt 5 Oberbürgermeisterkandidaten. Kommen wir doch mal zum Eingemachten und zwar erstmal zu den Leuten da draußen, zur Stadtgesellschaft. Die SPD regiert ja schon seit Jahrzehnten. Wir hatten, glaube ich, 1961 bis 63 mal den Herrn Rockmann, der war mal von der CDU, war ein Ausbruch.
Ich weiß gar nicht, wie das passieren
konnte. War Wildschock, Rockmann und dann sofort wieder Wildschock, weil die gesehen haben, doch nicht so gut.
Ich weiß gar nicht, warum das so war. Müsste man mal nachgucken.
Müssen wir die Heike Biskup mal fragen.
Ja, wir fragen die mal. Ja.
Ansonsten wirklich nur SPD und dann habe ich mir ja auch mal angeguckt, Wildschock lang in meinem Amt gewesen. Ne? Also
man muss so ein bisschen unterscheiden, ne? Die Oberbürgermeister waren ja bis in die 90er Jahre hinein eher repräsentative Figuren. Ne?
Genau.
Also die waren die Vorsitzenden des Rates, aber die waren nicht die Leiter der Verwaltung. Das war der Oberstadtdirektor. Ne? Und der Bruch kam bei Löchelt. Löchelt war erst Oberstadtdirektor und ist dann Oberbürgermeister geworden, weil das dann das hauptamtliche Amt war.
Ach so.
Ein bisschen okay.
Ja,
drauf
gut.
achten.
Ne? Auch wieder was gelernt.
Aber
ne?
Jetzt, das täuscht nicht darüber hinweg. Die Oberstadtdirektoren sind auch vom Rat gewählt worden und in der überwiegenden Mehrheit Sozialdemokraten gewesen. Das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Ne?
Gut, wir gehen jetzt nicht auf den Bund und aufs Land ein, weil da ist die SPD ja gerade sowieso, wie alles, was Politik angeht, gerade...
Heute Morgen einen Termin gehabt in Bottrop mit Bärbel Baas und habe ihr unsere Sicht auf die Dinge mal geschildert. Ich glaube, sie war ganz beeindruckt von dem, was wir hier so machen in Bottrop. Wir waren auf dem Prosper-3-Gelände und im FabLab der Hochschule Ruhr-West, ne, um diesen Gegensatz auch einmal darzustellen, der unsere Stadt so ein bisschen prägt. Ne? Wir wollen auf der einen Seite in die Zukunft, haben aber auch sicherlich ein paar Altlasten aus der Vergangenheit,
ja, klar.
die wir bewältigen müssen, so wie alle Kommunen. Und sie war ganz beeindruckt von dem Weg, den wir hier gefunden haben.
Es ist kein leichter Weg, aber für niemanden gerade. Ne? Und jeder hat im Wahlkampf seine Themen, seine Schwerpunkte, seine Versprechen, seine Ambitionen, irgendwas zu ändern, ob es am Ende hinten raus funktioniert. Wird man sehen, das ist jetzt der Vertrauensvorschuss, den man in so einer Wahl geben muss, um zu sagen, okay, dem traue ich zu, dann auch wirklich was zu machen. SPD, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten in Bottrop, viele sagen halt Stillstand, war das Ergebnis. Du bist auch von der SPD. Was machst du anders als dein Vorgänger oder als, der ist ja nicht so, als wenn der Bernd Tischler schlechte Politik gemacht hätte oder schlechtes Amt als Oberbürgermeister gemacht hätte, aber dieser Stillstand der SPD.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich bringe eine andere Perspektive mit. Ich bin ja nicht in erster Linie SPD-Politiker, sondern ich bin Bürger dieser Stadt. Da fängt's an. Ne? Ich bin hier groß geworden, bin hier zur Schule gegangen, habe meine Familie hier gegründet, meine Freunde leben hier. Und ich glaube, dass ich genauso wie viele, viele Menschen aus unserer Partei hier zutiefst verwurzelt sind in dieser Stadt. Du wirst keinen Vereinsvorstand in Bottrop finden, wo nicht Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit am Tisch sitzen und versuchen, sich im Sinne unserer Stadt hier zu engagieren, sich einzubringen. Und auch ein Stück weit unsere Zivilgesellschaft hier mitzutragen. Und das ist die Ursache oder der Grund für den Erfolg, den wir in dieser Stadt haben. Ne? Es ist ja nicht so, dass die SPD hier immer die Weisheit mit dem Schaumlöffel gefressen hätte. Sondern es geht darum, dass wir hier für die Menschen anscheinend in den letzten 60 Jahren sehr authentisch abbilden konnten, dass wir diese Stadt nach vorne bringen können. Und genau da will ich auch ansetzen. Ich bin anders. Ich bin kein Mitglied der stadtischen Verwaltung bis jetzt. Das ist so.
Ja.
Ich komme von außen. Ich habe auch viele Dinge eine sehr, sehr ähnliche Sicht wie die meisten Bürgerinnen und Bürger, weil ich so aus einer Nutzerperspektive komme. Und zeitgleich bin ich aber doch so tief in den Zusammenhängen drin durch die jahrelange politische Arbeit, die ich in dieser Stadt mache, dass ich schon sehr, sehr genau sehe, wo Fallstricke sind, wo man ansetzen muss, um was zu verändern. Und ich glaube, diese Mischung, die macht es am Ende dann aus. Ich komme hier nicht rein und sage, ich muss mich erstmal ein Jahr orientieren, bis ich hier irgendwas machen kann. Ich bin orientiert. Und ich kann morgen anfangen, hier ein bisschen was umzuwälzen. Und das muss man auch immer sagen, ich versetze mich jetzt in die Position, das tun zu können. Ne? Also die Kandidatur als Oberbürgermeister folgt einer Logik, die ich immer in meinem Leben an den Tag gehalten habe. Wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin, dann versetze ich mich in die Lage, das ändern zu können. Und genau das tue ich jetzt.
Würdest du sagen, wenn die Bürger sagen, es ändert sich sowieso nichts, da widersprichst du und würdest definitiv sagen, ich werde sofort loslegen, dass eine spürbare Änderung ist. Was sind denn zum Beispiel deine ersten 100 Tage? Wenn er jetzt Oberbürgermeister wird.
Ich finde, das ist ja eine super Frage. Ne? Ich glaube, ich bin ja Strukturalist. Ne? Ja, das heißt, Probleme entstehen meistens dadurch, dass Strukturen nicht passen. Ne? Und dann schaue ich immer, und das ist das, was ich, glaube ich, ganz gut kann, wo sind die Fallstricke, wo sind die Probleme? Und dann, das heißt, man muss analytisch anfangen. Was sind die drängendsten Probleme unserer Stadt? Mhm. Und was kann ich kurz-, mittel- und langfristig lösen? Diese Sortierung muss man ja erstmal aufmachen. Und ich glaube, dass wir so Aufregerthemen wie zum Beispiel Zulassungsstelle oder auch Ausländerbehörde, ne, wo wir so Terminschwierigkeiten haben. Bürgerbüro ist ja teilweise auch nicht ganz unproblematisch. Das kann man sehr, sehr schnell regeln, indem man da eine andere Struktur an den Tag legt. Diese Probleme gab es vorher nicht, als wir noch einen freien Zugang hatten und da Terminwesen zumindest nur für einen Teil der Tage gegolten hat. Ne? Und ich glaube, dass wir direkt anfangen könnten und sagen könnten, 2 Tage in der Woche kann man hier ohne Termin hinkommen. Das ist ein bisschen Wartezeit, das dauert ein bisschen. Die muss ich mir dann nehmen, diese Wartezeit, wenn mir das so wichtig ist, dass ich das jetzt sofort geregelt kriege. Aber ich kriege es jetzt sofort geregelt.
Ist wie eine Schmerzsprechstunde beim Arzt.
So ist das. Und ich glaube, da würden wir es auch schaffen, einmal diesen Hals jetzt an die Seite zu schaffen, den wir da vor uns herschieben, ne? Diesen Flaschenhals zu öffnen und zu weiten, dass wir einmal aus diesem Modus rauskommen, dass wir Termine für in 4 Wochen vergeben, an dem ersten Tag, wo sie buchbar sind. Das ist ja im Moment so ein bisschen das Problem, was wir da haben,
dass
da gar kein Durchlauf mehr ist.
Guter,
ne?
Punkt.
Also das wäre so das Erste. Das Zweite, wenn wir jetzt bei der städtischen Verwaltung bleiben, ne? Ich würde eine Stabsstelle Digitalisierung ins Leben rufen, die direkt beim Oberbürgermeister angedockt ist. Ich erlebe im Moment, dass die Voraussetzungen in der Stadt Bottrop, dass wir über KI, Robotik und Digitalisierung reden, nicht gegeben sind. Ein Großteil der Akten sind nicht digitalisiert. Wir fordern als SPD seit vielen Jahren, dass man uns eine Meilensteinplanung vorlegt, wie denn unsere Digitalisierungsziele erreicht werden sollen. Das passiert einfach nicht. Ich glaube, da muss man jetzt mal ein bisschen Feuer drunter machen und sagen, jetzt geht es los und ich möchte bis in die nächste Woche Ergebnisse sehen, wie wir hier in 10, 15 Jahren arbeiten wollen und wie wir heute dafür die Voraussetzungen in den nächsten 1 bis 2 Jahren schaffen werden.
Hast du denn die Mitarbeiter dafür und die Mittel, das zu machen?
Ressourcen sind ja immer begrenzt. Ne? Mhm. Das ist im Leben so. Ich glaube, dass 95% der Aufgaben und auch der Ressourcen, die die Stadt Bottrop hat, von außen uns aufdiktiert werden. Ne? Also das sind Landesaufgaben, Bundesaufgaben, die auf uns übertragen sind. Da haben wir ganz wenig Spielraum. Mhm. Was wir aber haben, sind diese übrig bleibenden 5%, die wir durchaus sortieren können. Und gerade die Abteilung, über die ich gerade spreche, hat in den letzten Jahren ganz ordentliche Personalaufwüchse gehabt. Ich glaube, wir reden oft über Zielsetzungen und nicht so sehr über die Prozesse. Ne? Ich glaube, wir müssen sagen, wo geht die Reise hin? Das ist Aufgabe von Führung in dieser Stadt. Das ist Aufgabe auch der Politik. Und wenn das einmal gesetzt ist, dann kann man auch priorisieren und kann Prozesse daran ausrichten. Ne? Und das ist was, wofür ich stehe.
Also sehr gute Punkte, wie es dann nachher umgesetzt werden kann, wird man auch im Rat dann auch sehen, wenn du da gewisse Entscheidungen getroffen werden müssen.
Ja.
Hast du da ein bisschen Angst oder was heißt Angst? Bedenken, dass die Ratsverteilung nach dieser Wahl vielleicht ein bisschen zu euren Ungunsten ausfallen könnte?
Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, in denen es so eine dominierende Partei gibt in allen Bereichen. Mhm. Das sehen wir ja auf der Bundesebene, auf der Landesebene. Auch in Bayern hat die CSU nicht mehr überall absolute Mehrheiten. Da verschiebt sich ja im Moment einfach was. Wählerbindung wird geringer und so weiter und so fort. Ich glaube, dass ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich immer in der Lage war, mit den demokratischen Parteien im Rat der Stadt Bottrop gute Gespräche zu führen, dass ich immer einer derjenigen war, der nach Gemeinsamkeiten und nach Kompromissen gesucht hat. Das ist Kommunalpolitik, es ist Kompromiss, das muss man auch sagen. Ne?
Also ist so.
Jeder, der sagt, ich gehe da alleine rein und setze das so um, wie ich mir das vorstelle, da muss man, glaube ich, schon ein großes Fragezeichen dran machen. Und was ja jetzt in ganz vielen Prozessen auch deutlich wird, wenn wir uns mal die Programme der Kandidierenden nebeneinander legen. Ne? Also oft stehen da ja fast dieselben Sachen drin. Und das hat was damit zu tun, dass wir ja Bottropper sind. Ne? Also wir sind ja nicht blind. Wir sehen ja, was in dieser Stadt passiert. Absolut. Und ich glaube, keiner wird ja sagen, ich bin nicht für gute Schule oder so.
Genau.
Ne? Also da wird ja jetzt auch keiner sagen, ach nee, Innenstadt, das stellen wir jetzt mal zurück. Ne? Also es ist doch offensichtlich, was die drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Und dann ist es eine Frage von Prioritätensetzung, ne? Und vom Einbringen von Ressourcen, was man erreichen kann.
Das ist eine ganz klare Sache. Jeder kann natürlich einen Plan haben. Das Endergebnis ist gleich, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Da hat jeder so seine anderen Wege.
Genau, das sind die Nuancen, die wir haben.
Es gibt natürlich auch noch das große Sicherheitsgefühl, was wir hier in Bottrop brauchen, wieder meiner Meinung nach. Ne? Ich meine, du hast wir haben Kritik dafür gekriegt, dass wir hier mal unseren Torbogen haben bewachen lassen. Das war aber mehr oder weniger eher ein PR-Gag und um mal zu gucken, dass hier keiner in den Torbogen pinkelt. Und dann habe ich auch noch gesagt, ey, das wäre doch mal gut, wenn wir zu den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird, so einen Begleitservice für Mädels kriegen, weil ich von vielen Frauen angesprochen wurde, Mädchen angesprochen wurde, die Schiss haben, vom Zopp bis zur Gerichtsstraße zu laufen.
Hm.
Das sind natürlich drastische Maßnahmen. Ne? Wenn du sowas einmal machst, dann gibst du ja offiziell auch irgendwie zu, dass was falsch läuft. Läuft was falsch?
Ja, du meinst jetzt in Bezug auf das Thema Sicherheit, ne?
Das Gefühl von Sicherheit.
Ja, also ich sag mal so. Statistisch lässt es sich nicht nachweisen, dass die Stadt Bottrop, aber auch andere Städte in den letzten Jahren gefährlicher geworden wären. Das muss man einfach mal festhalten. Und wenn man das negiert, dann bin ich im Postfaktischen, ne? Dann bin ich im Bereich Gefühle. So, und ich glaube, darüber sprechen wir hier. Ne? Wir sprechen über das Sicherheitsgefühl der Menschen. Das soll nicht heißen, dass hier alles immer super ist. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht jetzt erstmal darum, haben wir ein statistisch beschreibbares Problem? Die Statistik sagt nein. Und gleichzeitig erzählen mir ja auch ganz, ganz viele Menschen das, was du gerade gesagt hast. Ich traue mich im Dunkeln nicht so richtig. Mir ist da mulmig. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ich lese, dass so viel passiert. Ne? Das ist auch ein Faktor aus meiner Sicht. Blaulichtberichterstattung ist sehr en vogue im Moment.
Bringt Klicks.
Sehen wir bei der Watz, ne? Bringt einfach Klicks, ne? Hat aber auch einen Effekt. Die Leute sehen das, ne? Die sehen, dass da was offensichtlich passiert, dass da eine Berichterstattung da ist über Dinge, die nicht immer schön sind. Ich glaube, dass wir dieses Sicherheitsgefühl angehen müssen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Ich habe ja jetzt immer wieder meine Präferenz für eine Videoüberwachung in den Raum geworfen. Da bleibe ich auch bei. Ne? Also ich glaube, dass Videoüberwachung total sinnvoll ist. Ich glaube aber auch, dass wir Kräfte brauchen vor Ort, die für Sicherheit sorgen,
KOD,
die auch für ein Sicherheitsgefühl sorgen. Genau, KOD haben wir ja in der letzten oder vorletzten Woche nochmal 4 neue Stellen im verdeckten Ermittlungsbereich genehmigt, hat der ein oder andere vielleicht mitgekriegt. Ja, wird ja immer behauptet, wir würden da streichen. Gegenteil ist ja
im verdeckten Ermittlungsbereich.
Ja, die Idee ist dahinter zu sagen, wir stellen zusätzliche Kräfte ein, die zivil ermitteln sozusagen, ne? Also die nicht direkt erkennbar sind, dass ist eine Reaktion auf ein Feedback unseres Fachbereichs, der gesagt hat, ja, wenn die Leute uns in der Uniform sehen, dann sind die meistens sehr, sehr schnell weg und wir können die Verstöße nicht ahnden, weil, und jetzt komme ich zur dritten Säule, ne, wir ja nicht dieselben Berechtigungen haben wie die Polizei.
Ja.
Und das ist ein Thema, worüber wir eigentlich zu wenig sprechen aus meiner Sicht hier in Bottrop. Die Stadt Bottrop hat gemeinsam mit dem Kreis Recklinghausen ja ein Polizeipräsidium. Mhm. Ne? Ist eigentlich ein Novum, eine Besonderheit, dass ein Kreis und eine kreisfreie Stadt sich ein Polizeipräsidium teilen. Meistens ist es entweder der Kreis oder die kreisfreie Stadt. Jetzt sind wir die kleinste kreisfreie Stadt, wisst ihr alle. Neuss, glaube ich, ist
Remscheid.
Remscheid, genau. Remscheid ist jetzt, hat uns den Rang abgelaufen. Nee, ist Spaß beiseite. Ja, und das ist der Punkt. Wir haben gemessen an der Einwohnerzahl nur halb so viele Polizeibeamte wie zum Beispiel Köln, Düsseldorf oder andere große Ballungsräume. Und ich finde, das kann nicht sein. Da ist die Landesregierung in der Pflicht, da für gleiche Verhältnisse zu sorgen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dann müssen wir uns natürlich noch mit einem relativ großen Einsatzgebiet auseinandersetzen. Ne? Also das heißt, wir haben eigentlich zu wenig Polizeikräfte, um hier diesen großen Bereich abdecken zu können. Und mir fehlt es auch oft ein Stück weit an der Einsicht aus Recklinghausen, dass es hier Bereiche gibt, an denen mehr Einsatz gezeigt werden müsste.
Wie kriegt man die denn dazu, dass die da
los? Naja, so langsam merken sie es ja. Ne? Also wir erleben ja jetzt diese Schwerpunktfahndungen gemeinsam mit unserem KOD, beispielsweise auf dem zentralen Omnibusbahnhof hier. Ne? Da so langsam sickert es ja ein. Ich glaube, dass wir uns da als Politik, als kommunale Vertreter im Schulterschluss mit den anderen Vertretungen aus dem Kreis Recklinghausen, da sind ja auch ganz viele Städte dabei, schon gegenüber der Polizeipräsidentin da positionieren müssen und sagen müssen, ey, wir sind der Meinung, hier gibt es Problemlagen, die wir adressieren müssen. Lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir das hinkriegen. Und ich erlebe oft, dass da ein Verweis kommt, naja, statistisch, jetzt komme ich wieder zum Eingang zurück, ist das nicht nachweisbar, dass da so ein Kriminalitätshotspot wäre? Das müsst ihr uns jetzt erstmal nachweisen. Ich glaube, es müsste reichen, wenn Menschen sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, damit was passiert. Ne? Ob das dann am Ende so ist oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber über Präsenz erreicht man halt ein höheres Sicherheitsgefühl.
Absolut.
Das führt mich zum nächsten Punkt in dieser Liste, insbesondere wenn wir auf die Innenstadt schauen. Ich glaube, dass die Belebung der Innenstadt da eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil wenn ich in einer belebten Innenstadt auch zu späterer Stunde durch die Straße gehe, dann bin ich nicht alleine. Da muss ich keine Angst haben, zumindest nicht mehr als auf anderen Veranstaltungen auch oder so. Ne? Also ich bin dann einfach unter Menschen und mich ergreift vielleicht gar nicht erst das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie alleine bin und
völlig mir
was passieren könnte. Ne? Auch die Leerstände tragen ihren Teil dazu bei. In den Leerständen brennt kein Licht. Es ist teilweise einfach dunkel in dieser Stadt. Beleuchtung gehört da sicherlich genauso zu wie Präsenz.
Also wir brauchen jetzt hier nicht, ganz ehrlich, deine Meinung zur Innenstadt, die ist exakt die gleiche wie bei jedem anderen. Die Innenstadt muss wieder nach vorne gepusht werden. Phoenix-Galerie sitzt da gerade so ein Anker. Lass uns da mal einfach mal angucken, wie sich das entwickelt. Wir wissen alle, du willst eine belebte, eine grünere Innenstadt haben. Da brauchen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, ehrlich gesagt selbstverständlich. Das wollen alle anderen Oberbürgermeisterkandidaten auch. Die Innenstadt ist wirklich ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir mal einmal raus an die Stadtteile.
Ja.
Weil die werden immer so ein bisschen vergessen. Du machst aber hier dein Treffen immer in den Stadtteilen.
Ja, wir müssen handeln.
Heißt wir müssen handeln.
Genau. Früher hieß sie, wir müssen reden. Ne? Und ihr versteht die Steigerung. Ne?
Ja, nicht schlecht. Ja. Wir müssen handeln. Du sprichst halt da viel über den Zusammenhalt. Es gibt dennoch sehr, sehr, sehr große Unterschiede in den Stadtteilen. Ne?
Ja, klar, das ist ja eine Stärke unserer Stadt, dass wir verschieden sind. Naja, total langweilig, wenn wir alle gleich wären.
Das ist also richtig.
Kichellen hat was ich total oft bewundere. Eine ganz große Resilienz, eine ganz große Kraft, sich selber so über Wasser zu halten, was für die Gemeinschaft zu tun. Da sind ganz viele Menschen, die sich einbringen und die wollen immer, dass Stadt sich so ein bisschen raushält. Ne?
Mhm.
Lasst uns mal, also unser Dorf, unsere Regeln, ne? Ihr kennt das, ne? Genau. Und dann haben wir die Stadtteile im Bottroper Süden, die Unterstützungsbedarf haben. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Da ist in den letzten Jahren viel Struktur verloren gegangen und da müssen wir rein. Da müssen wir sagen, wenn die Menschen sich hier wünschen, dass hier mehr stattfindet, ist das unser Job, das zu tun.
Ist denn was passiert in den letzten Jahren, was positiv anzumerken ist? Also ich weiß ja nur, Ebel hat den Bernepark gekriegt. Da ist ja relativ vermehrt immer was passiert.
Ich finde.
Wellheim, den neuen Spielplatz, ja. Den neuen Park. Erzähl mal.
Also ich finde, es gibt einige Beispiele dafür, wo wir so hinwollen. Ne? Mhm. Ich würde einfach mal so ein bisschen durchgehen. In Ebel haben wir einmal die Entwicklung rund um den Bernepark, wo ja jetzt mit Ramona Kosobutzki auch eine Powerfrau am Herd steht und dafür sorgt, dass die Einrichtung da läuft, sich auch in den Stadtteil hinein öffnet. Und es gab die Entwicklung rund um Max Stieler da, ne, diese Neubausiedlung, die wir da reingesetzt haben. Das ist für mich ein total wertvoller Ansatz. Wir müssen schauen, wie kriegen wir es hin, dass wir in den Stadtteilen eine gute Durchmischung der Bevölkerungsgruppen haben. Ne? Mhm. Das sorgt dafür, dass Stadtteile stark sind, dass da was passiert, dass da sowohl Menschen mit viel als auch mit wenig Geld, mit und ohne Migrationshintergrund zusammenwohnen können. Und genau das ist uns ja an der Ebel gelungen. Ich finde, der Park in Wellheim ist ein gutes Beispiel dafür, wie man nochmal so einen neuen Mittelpunkt in der Stadt schaffen kann, einen neuen Begegnungsort schaffen kann. Ich höre, dass der in letzter Zeit oft ziemlich müllig ist, habe mir das vor ein paar Tagen auch mal selber angeguckt. Das geht natürlich nicht. Ne? Wenn wir da so eine Investition tätigen, ist es unser Job, dafür zu sorgen, dass das auch sauber ist da. Und da muss dann zur Not halt auch nochmal überlegt werden, wie ich da einen besseren Reinigungszyklus reinbekomme, wie ich vielleicht auch nochmal ein paar Menschen aus dem Stadtteil mitnehmen kann, dass sie uns dabei unterstützen, dass da ein schönes Umfeld ist.
Mhm.
Genauso ein gutes Beispiel ist der Bartenbrock-Park. Rede ich ja immer ganz oft drüber, wie ich mir so unsere Stadt vorstelle. Ne? Ein Park für alle mit ganz vielen Gratisangeboten, die keine Voraussetzungen haben, wo wir ein tolles Bürgerhaus haben, wo ganz viel los ist, wo man einfach hinkommen kann, egal wer man ist, und eine gute Zeit miteinander haben kann. Weil das ist unser Problem. Wir reden oft nicht mehr genug miteinander und das sorgt für Frustration bei ganz vielen Menschen.
Das stimmt. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Stadtgesellschaft, also viele von den Menschen, die Angebote annehmen, es sind immer die gleichen.
Ja.
Wir müssen, oder primär, ihr müsst die Leute erreichen, die halt eigentlich schon aufgegeben haben. Die haben schon die weiße Fahne und sagen, boah, die sind auch die, die bei Facebook hinschreiben, boah, Bottrop ist scheiße, ich will die einfach nur noch weg. Hm. Die gar nicht mehr sehen, dass es die positiven Aspekte gibt. Diese Menschen zu erreichen, ist ja eigentlich das gilt ja genau auch für die Wahl.
Ja.
Ist ja genau das Wichtigste.
So. Das ist zum Beispiel mit ab der Grund, warum ich vermehrt auf Social Media setze. Ne? Weil das sind natürlich auch die Menschen, die oft keine Tageszeitung mehr haben, die nicht zu unseren klassischen Gesprächsangeboten hinkommen, wie du es gerade genannt hast, ne? Diese Wir müssen handeln Veranstaltung oder auch so Bürgerdialoge und so. Da kommt diese Gruppe einfach oft nicht mehr hin. Und deswegen ist es dann auch unsere Aufgabe, das ist ein Stück weit eine Bringschuld von Politik, Menschen darüber informiert zu halten, ist ganz spannend. Wir erreichen die mittlerweile so über so klassische Methoden wie Flyer auf einmal wieder. Ne? Also ich habe gedacht,
ja.
Thema Flyer wäre durch. Aber Flyer kommt ins Haus, ne? Haben die Leute dann mal einmal in der Hand, einmal Berührung mit Politik und natürlich Social Media, wo wir dann irgendwie über den Algorithmus auf einmal in Haushalte reingeschwemmt werden, die vorher vielleicht auch nicht so affin dazu
Vielleicht waren. Sollten wir den Podcast irgendwann mal erweitern und wirklich ein Bottrop-Radio machen, weil Radio hört irgendwie jeder.
Und dann müssen wir jetzt hier dann 24 Stunden am Stück.
Na, müssen wir gucken. Wir müssen auf jeden Fall mit Musik arbeiten. Wir müssen mit Musik arbeiten, definitiv. Aber jetzt, wo du bei diesen Menschen bist, also bei dieser Bevölkerungsgruppe, die wir vielleicht nicht so einfach oder die du nicht so einfach erreichst, haben wir auch das Problem, dass unsere Kommunalpolitik ja eher wie so ein Altherrenclub daherkommt. Ne? Wie erreichen wir denn die Jüngeren? Wie kriegen wir die denn? Weil Jugend ist ja auch ein ganz großes Ding. Die kommen dauernd Leute rein, was machen wir hier? Wo können wir? Was tun wir? Ja, komm, lass uns zum Zopf gehen, uns einen Skiköfte holen und ein bisschen Lachgas in die Nase pfeifen.
Alter,
Ja, aber das machen die da. Gegenüber kann man das kaufen, das Lachgas.
Ja, noch. Ne, die Bundesregierung verbietet das.
Ja, aber wie kriegt man die Jugendlichen eingefangen, dass die, ich meine, wir haben viel
Vereine. Die Frage muss man auftrennen. Ne? Das eine ist, wie erreiche ich als Politik junge Menschen und was macht die Stadt Bottrop für junge Menschen? Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen.
Genau. Ne?
Also ich fange mal mit der zweiten Variante an. Wir haben in den letzten Jahren unsere Mittel für offene Kinder- und Jugendarbeit erhöht. Ne? Ich höre immer wieder die mehr davon, wir würden immer bei Kinder und Jugendlichen sparen. Das stimmt nicht. Also wir haben in den letzten 10 Jahren neue Einrichtungen geschaffen in Bottrop. Wir haben unsere Ausgaben drastisch erhöht und damit auch mehr Personal zur Verfügung gestellt, die sich mit Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen sollen, die Angebote für die machen sollen. Ich glaube, man sieht das auch. Ne? Wir haben jetzt in der Innenstadt mit Jugend in die Mitte mindestens einmal in der Woche ein gutes Angebot für Kinder und Jugendliche, die wir genau da abholen, wo sie jetzt gerade sich so aufhalten,
wird das gut
in
angenommen?
Diese Räume gehen. Aus meinen Informationen nach, ja. Also wenn ich da war, klar, es kommt immer drauf an, wir machen jede Woche ein bisschen was anderes. Mhm. Gibt es natürlich so Attraktionen, irgendwelche Musikworkshops, Graffiti-Workshops und so sind meistens ein bisschen besser angenommen als so das Standardprogramm.
Ja.
Ball, Tore. Lass uns mal ein bisschen Gas geben, ne? Ist klar, aber aus meiner Sicht wird das gut angenommen. Wir haben eine neue Jugendeinrichtung in der Stadt, Sumi, ist auf der Hansastraße. Da sind auch permanent Menschen vor Ort, die ein Angebot machen, die auch aufsuchende Jugendarbeit machen. Das heißt, die gehen auch raus und versuchen, Kinder und Jugendliche zu befragen, was sie so vorhaben. Also ich finde, wir sind da ganz gut aufgestellt. Jugendliche für Politik zu begeistern, ist nochmal eine andere Herausforderung. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren, jetzt bin ich ja auch ein verhältnismäßig junger Vertreter meiner Partei, gemerkt, junge Leute kriege ich nur mit jungen Leuten. Also ich muss auch das Gesicht einer Partei verändern und ich muss dafür sorgen, dass junge Leute Gehör finden in der Partei. Das ist ein ganz großes Verdienst unserer Vorsitzenden Sonja Vosbeck, die ja auch noch eine relativ junge Frau ist und das auch so gestartet ist in Politik, die ganz klar gesagt hat, ey Leute, wir müssen denen zuhören, wir müssen die beteiligen, wir müssen die Entscheidungsprozesse transparent machen und dafür sorgen, dass Jugendliche das Gefühl haben, dass sie gehört werden, dass sie Entscheidungen mit beeinflussen können und das am Ende auch so ist. Also das Gefühl geben ist immer das eine.
Am Ende muss es
Konsequenzen haben, wenn junge Leute sagen, wir wollen das. Dafür braucht man eine Beteiligungsstruktur, die auf die Bedürfnisse dieser Gruppe Rücksicht nimmt, die auch ein bisschen was ins Digitale vielleicht verlagert. Und dann kann man das auch schaffen. Also wenn du jetzt mal schaust, unsere Jugendorganisation hat die Tage so einen Facebook-Post gemacht, wo sie einmal genannt haben, welche Kandidierenden von uns noch in dieser Altersgruppe sind. Und das sind irgendwie über 10. Also das ist, glaube ich, im Vergleich der Bottropper Parteien unangefochten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier nach wie vor eine gute Stellung in dieser Stadt haben. Weil wir konsequent Generationswechsel gestalten und auch hinkriegen. Das sieht man auch an meiner Figur.
Kommunal ist ja sowieso ganz viel auch Person. Ja. Also es kommt auch wenig auf die Parteien. Die Jugendlichen werden dich nicht fragen, von welcher Partei bist du, sondern wenn du ein cooler Typ bist oder ein cooles Mädel, ne,
dann eher selten,
ja. Kommt dann was dazu.
Ja. Ja.
Und
es ist auf jeden Fall nicht die erste Frage.
Es ist nicht die erste Frage. So, ne? Ja.
Eine Ergänzung hätte ich noch. Ich habe mich immer gegen TikTok gewehrt, ne? Fand ich fürchterlich.
Und jetzt musst du?
Ich mach's. Und es ist erstaunlicherweise der erfolgreichste Kanal in der Altersgruppe, den wir haben.
Ist so.
Und die Kids gucken sich das an.
Tanzt du auch?
Ich tanze auf gar keinen Fall, sondern ich mache das, was ich auf anderen Kanälen auch mache. Ich mache irgendwie seriöse Politik für die Menschen in dieser Stadt.
Mhm.
Und das kommt an. Hätte ich nie gedacht, haben meine jungen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, Matthias, mach das. Jetzt haben wir es gemacht, es kommt super an. Die Kids erkennen mich auch bei ganz vielen Gelegenheiten.
Dann komme ich
auch mit denen ins Gespräch.
Mega.
Ja.
Mega. Wenn du jetzt noch so deine Haare so ein bisschen hip so machst.
Wir tanzen nicht. Ich kann auch weiterhin normal laufen. Es ist alles okay.
Also musst du jetzt nicht bei New Yorker dich neu einkleiden.
Nein. Ich glaube, okay. Nee, das hat ja auch was mit, jetzt kommt ein schwieriges Wort,
Authentizität
zu tun.
Ich wusste,
dass man sagt, ey, ich bieder mich hier nicht an oder
ja,
so, ne? Sondern ich habe eine Rolle und in dieser Rolle bin ich, aber ich höre euch trotzdem zu und ihr könnt trotzdem mit mir reden.
Also mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten oder auch mit Kindern zusammenzuarbeiten, ich meine, ich habe dieses vom Jugendamt, vom Rollmopser, vom Spielmobil,
ja,
Kids on Stage, dabei, ne? Haben die mega gemacht und da muss ich auch wirklich sagen, da haben die wirklich, wirklich viele Kinder mit abgeholt, ne? Und ich sehe das ja auch so, dass da viel, viel gemacht wird. Unser Vereinswesen in Bottrop ist auch relativ groß,
sodass
die Kinder da auch überall
Sport, was finden. Riesenthema.
Und du kannst halt in den Familien nicht alles irgendwie sagen, sollen die Schulen sich drum kümmern, sollen die Familien müssen halt auch ein bisschen selber, ne?
Jetzt gehen wir fast ins Eingemachte bei mir, ne? Ich komme ja eigentlich aus der Sozialpolitik. Und die Erkenntnis der letzten 10 Jahre ist, wir machen keine Kinder- und Jugendarbeit, wir machen in erster Linie Elternarbeit.
Mhm.
Wenn wir über Chancengerechtigkeit und so weiter reden. Und alle Angebote für Kinder und Jugendliche sind eigentlich nur das Vehikel, um irgendwie an die Eltern ranzukommen und da mal zu schauen, ey, wo sind denn eure Problemlagen? Was können wir denn tun, um euch zu unterstützen, um euch zu helfen. Jetzt bin ich ja selber ganz frisch in dieser Rolle als junge Familie und da verschiebt sich natürlich auch eine Perspektive, das ist so.
Ja, also man hat auch viel weniger Zeit.
Viel weniger Schlaf.
Aber wie ist denn das so, dass du, gut, wir haben jetzt da die Flüchtlingspolitik und sowas mit Leuten, die jetzt hier untergebracht werden in irgendwelchen Containern, da haben wir natürlich auch so ein großes politisches Thema mit.
Findest du, dass das in Bottrop ein großes Thema ist?
Eben nicht.
So.
Wollte ich nämlich gerade darauf hinaus. Genau. Wir haben das große Thema damit im Bund.
Mhm.
Und das wird auf Social Media sehr, sehr, sehr extrem gehypt.
Polarisiert extrem.
Polarisiert. Ja. Jetzt wollte ich dich mich mal fragen, liegt es daran, dass die ganzen Flüchtlingsunterkünfte so weit außerhalb sind und die nicht in die Innenstadt kommen? Oder woran liegt das?
Nee, ich glaube, das liegt daran, dass wir hier immer einen ganz klaren Standard gesetzt haben, wie wir Integrationspolitik in dieser Stadt gestalten, wie wir Geflüchtetenunterbringung gestalten. Und wir haben gesagt, wir bringen flächendeckend über das ganze Stadtgebiet verteilt unter. Das war immer Grundsatz unserer Verteilpolitik und wir tun das menschenwürdig. So, was heißt menschenwürdig? Menschenwürdig heißt, dass wir keine Großunterkünfte haben, wo hunderte Menschen nur von irgendwelchen Planen getrennt in Hallen zusammenleben, sondern dass wir Maximalgrößen haben. Die liegen in Bottrop bei ungefähr 80 bis 100 Personen, in Ausnahmefällen sind es bis 150, dann gibt es die Unterkunft aber auch her. Und das schafft natürlich für uns einen überschaubaren Rahmen, dass wir sehr genau wissen, wer in diesen Unterkünften wohnt und wie wir die in Anführungsstrichen auch betreuen können, sodass es da nicht zu Konflikten kommt, die über das normale Zusammenleben in einer Nachbarschaft hinausgehen. Und wir haben immer darauf gesetzt, dass wir auch rund um die Uhr Betreuung haben. Also es ist nicht so, dass die Leute da irgendwann alleine gelassen werden oder so, sondern wir haben gerade auch in den Nachtstunden noch Dienste, die zwischen den Unterkünften hin und her fahren, schauen, was da gerade los ist.
Harter Job.
Und ja, also muss man auch ehrlich sagen, das ist nicht ohne. Aber ich glaube, die Bilanz, die wir jetzt ziehen können, hier gemeinsam zumindest, gibt uns ja recht. Also die Beschwerdelage ist sehr übersichtlich und es geht über das normale nachbarschaftliche Miteinander kaum hinaus. Also es ist mal laut, es fliegt mal Müll rum, ja, das ist so. Aber dass wir da essentielle Konflikte haben, wie wir das aus anderen Städten kennen, das haben wir hier nicht. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, was du gerade gesagt hast, dass es jetzt nicht so ist, dass wir jetzt sagen, ein Stadtteil wird da quasi, in Anführungsstrichen, sehr von eingenommen oder so. Das ist ja nicht.
Okay, dann kommen wir jetzt mal, jetzt müsste eigentlich so eine dramatische Musik kommen. Jetzt kommen wir mal zu so ein paar Fragen, die vielleicht ein bisschen provokanter sind. Darauf haben die Leute hier gewartet. Die haben gesagt, nimm den Matthias mal ein bisschen hart ran. Was ist denn mit dir, Buschfeld und Olli Helmke? Auf den Wahlkampfplakaten. Was sagst du denn dazu? Gibt es da nicht so im Hintergrund so die Gerüchte von, das ist ja schon wieder irgendein Klüngel?
Nee, Klüngel nicht. Ich glaube, dass Olli Helmke und ich gerade in der Entwicklung der Idee, wie es mit Karstadt weitergehen kann, auch mit der Erweiterung sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben und gemerkt haben, dass die Schnittmengen, wie wir uns unsere Innenstadt vorstellen, sehr, sehr groß sind. Und dann gab es das Angebot, dass wir doch mal schauen, wie wir jetzt zusammen vielleicht auch nochmal in diese Wahlendspurtphase eintreten. Da habe ich Oliver Helmke gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, mit mir auf so ein Wahlplakat zu gehen. Hat er gesagt, ja, sicher mache ich das. Warum er das gemacht hat, müsstet ihr ihn eigentlich fragen. Er ist jetzt unfair. Also ich habe mich darüber gefreut, dass er es gemacht hat, weil ich glaube, dass ein gutes Stück der positiven Perspektive, die wir jetzt für die Innenstadt haben, auf seine Kappe geht. Ne, das ist so. Und nichtsdestotrotz wird es nicht ohne die Stadt Bottrop funktionieren. Das muss uns auch klar sein. Ne? Wir arbeiten da zusammen, wir sind da Partner und das bilden wir da ab.
Okay, nächste. Das auch mal so. Der Herr Novara bei...
Ich red nicht schlecht über Mitbewerber.
Nee. Machen wir. Ich wollte jetzt auch gar nicht über Nick Novara reden. Es gab da die ein oder andere OB-Diskussion zwischen euch. Und der hat sich teilweise unfair angegangen gefühlt. Generell unter euch OB-Kandidaten. Hast du das Gefühl, dass es jetzt mittlerweile ein rauerer Wind weht und ihr euch auch mal ein bisschen in Anführungsstrichen vielleicht so den einen oder anderen Tiefschlag mal ansetzt?
Ja, Wahlkampf kommt von Kämpfen, ne?
Ja.
Nicht von Wahlkuscheln. Ne? Und wir machen ja auch nicht Wahljammern. Also, sondern es geht ja darum, dass wir vielleicht auch manchmal ein bisschen pointiert Menschen deutlich machen, warum wir für sie wählbar sind, ne? Warum wir in dieses Amt wollen. Ich muss sagen, dass ich bis jetzt zwischen den Kandidierenden den Wahlkampf eigentlich ziemlich fair finde. Also hier ist jetzt bis jetzt niemand irgendwie massiv persönlich angegangen worden oder irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt worden. Das kann ich jetzt nicht Gerücht, so
wiedergeben. Nein. Also wenn dann nur face to face, nicht hintenrum.
Nee, aber das gehört ja, also ich finde, das wäre sowas, was unfair wäre, ne? Wenn man irgendwas über Leute schreibt, wo die gar nicht drauf reagieren können in der Situation, was einfach nicht stimmt, ne? Das wäre ja was ich nicht in Ordnung finden würde. Oder wenn man jetzt sehr auf die Person münzt, ne? Und da irgendwie so charakterliche Themen unterstellt. Und das ist bis jetzt meines Wissens nach nicht passiert.
Also,
ne? Und dass man Entschuldigung, ne, das möchte ich vielleicht auch mal deutlich sagen, wir bewerben uns ja hier nicht um den Vorsitz des Karnickel-Zuchtvereins, ne, sondern es geht ja darum, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden. Mit 120.000 Einwohnern, mit einer Verwaltung, mit knapp 2.000 Beschäftigten. Und ich glaube, da gehört auch eine gewisse Durchsetzungsstärke dazu. Und die muss man dann auch mal demonstrieren.
Ja, also was ich bei dir oder generell bei den Kandidaten an sich bewundert habe, als wir den Stadtspaziergang gemacht haben, ist ja jeder immer zu Wort gekommen. Und ich erinnere mich an die Szene am Mensingbrunnen. Die haben sich da alle auf die Bank gestellt. Du standst da so ein bisschen rechts daneben.
Ja, ich stelle mich nicht auf eine Bank, wo sich Leute hinsetzen.
Guter Punkt.
Ja, ist pass doch auf, so. Entschuldigung.
Pass auf, okay, pass auf. Ey, gut, lass das einfach mal so stehen. sehr lustig. Aber mein Endgegner wäre, und ich habe das Gefühl gehabt, deiner wäre es fast auch gewesen, zuzuhören, was deine anderen Mitkandidaten reden, das wäre für mich wirklich eine Vollkatastrophe. Und nicht zu Wort zu kommen, weil du als letzter befragt wurdest, eigentlich schon die Mundwinkel am Zucken hattest, als der Erste was gesagt hat, dann der Zweite, dann der Dritte und dann bist du irgendwann zu Wort gekommen. Und ich habe halt gesehen, weil da deine Antwort auch ein bisschen energischer wurde, da musste da raus aus dir. Magst du solche Konfrontationen oder solche Diskussionen mit anderen mit deinen Kandidaten? Findest du das cool, wenn ihr zusammensteht und euch in der Öffentlichkeit austauscht?
Ich glaube, es ist wichtig für Menschen zu sehen, wer ihnen da gegenübersteht. Und ich glaube, der Vergleich tut gut. Mhm. Ne? Also zu sehen, wer hat welche Position, wie bringt er, kann ich ja in dem Fall sagen, wir sind ja,
ne? Ja.
Hauptsächlich Männer, wie bringt er diese Position rüber? Ich glaube, diese Pointiertheit tut einer politischen Debatte gut, die ja sonst davon geprägt ist, dass viele Menschen den Parteien unterstellen, das wäre alles irgendwie so eins. Mhm. Ne? Und da gibt es keine Unterschiede. Und ich glaube, in der Sache sind wir uns oft ja auch einig in der Zielsetzung. Ne? Wir alle wollen eine gute Innenstadt. Aber an dem Punkt hat man ja gesehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen der einzelnen Kandidierenden waren. Ne? Das hat man da ganz deutlich gemerkt. Und man hat auch gemerkt, wer hier aus der Ecke kommt und ein bisschen Erfahrung hat, ein bisschen Fachkenntnis hat und wer nicht. Ne? Das muss man halt auch sagen. Ob ich das mag? Ja, also ich spreche am liebsten mit Menschen in dieser Stadt, aus dieser Stadt über die Themen, die sie bewegen. Das ist was ich immer gemacht habe. Ich habe eine offene Tür für jeden, diejenigen, die sich an mich wenden wollen, können das tun zu meinen Veranstaltungen, zu den Sprechstunden, die wir seit Jahr und Tag auf dem Bäuermarkt beispielsweise angeboten haben. Unser Büro hier in der Innenstadt steht jedem offen. Man kann da hinkommen, seine Fragen stellen, uns online erreichen. Das ist mir wichtig. Ne? Mhm. Also die Auseinandersetzung mit den anderen Kandidaten, ich glaube, das gehört jetzt in dieser Phase dazu. Mir ist insbesondere wichtig, dass die Bottroperinnen und Bottroper zu uns kommen können.
Absolut. Nimm mal alle Kandidaten. Mit wem würdest du als erstes ein Bier trinken gehen?
Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. ich habe wenig Lust, schlecht über andere zu sprechen. Ja, und auch so eine, das macht ja jetzt so eine Unterscheidung auf. Ich finde, dass alle demokratischen Kandidaten, das will ich jetzt an dieser Stelle einmal so benennen, das sind auch die Personen, die ich kenne oder kennengelernt habe in den letzten Wochen, dass das alles keine schlechten Menschen sind oder so. Ne? Also darum geht's ja nicht.
Ja, gut.
Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der Trick ist es ja irgendwie jetzt, Politik zu machen, ohne andere herabzuwürdigen.
Absolut.
Ich finde, das muss einfach nicht sein. Ne? Und das ist auch was ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen möchte. Ich erlebe ja immer wieder, dass politische Vertreter auch in Bottrop sagen, nur unsere Partei hat recht. Nur wir bringen die Lösung. Wer das glaubt, der ist mit einem Klammerbeutel gepudert. Das möchte ich einfach mal sagen. Jeder von uns hat mal Recht und mal Unrecht. Ich treffe sicherlich 20, 30 Entscheidungen am Tag. Und von denen sind sicherlich einige falsch in der Retroperspektive, ne? In der Nachsicht.
Ja, ja, klar.
Das ist so. Und ich würde immer davor warnen, wenn einzelne politische Vertreter sagen, ich bringe die Rettung. Ich habe Recht und die anderen haben immer Unrecht. Ne? So ist das Leben nicht. Ich glaube, wir haben alle unsere Aspekte, wo wir stärker und schwächer sind. Und der Trick ist es doch am Ende, zu erkennen, was können Menschen gut, ne, und sie in die Lage versetzen, ihren Job gut zu machen. Ne? Und das ist mir einfach nochmal wichtig. Wer meint, er wäre der Halsbringer, der hat in der Politik eigentlich nichts verloren. Ne? Der sollte irgendwie, keine Ahnung, im religiösen Business unterwegs sein.
Da ist er völlig in Ordnung. Nicht. Warum wird dann im Rat nicht besser zusammengearbeitet?
Also, ich finde, wir arbeiten gut zusammen.
Ist so?
Ich habe die Folge ja schon hören dürfen, deswegen ist das jetzt ein bisschen unfair, weil ich ja darauf reagieren kann.
Ja,
ne?
Wieso?
Ist aber also? Nick Novara hat ja gesagt, es würden grundsätzlich die guten Ideen der einen abgelehnt und die schlechten der Mehrheit weitergetragen werden. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Wir haben Mehrheiten im Stadtrat, ne? Und Mehrheit beginnt halt bei 50+1%. Und im Moment ist es so, dass diese Mehrheiten kaum gegen die SPD gebildet werden können, sondern dann müssen sich alle anderen Parteien inklusive der AfD einig zusammenschließen sein, ja. Und dann könnten die uns überstimmen. Also wir haben sowas wie eine Sperrminorität, sage ich jetzt mal. Und es ist so, dass ich in den letzten Jahren, in denen ich Fraktionsvorsitzender war, Mehrheiten gebildet habe im Stadtrat mit der CDU, mit den Grünen. Ich habe vor der letzten Kommunalwahl auch Mehrheiten gebildet mit ÖDP und Grünen. Und wir hatten auch schon mal Mehrheiten mit der Linken. Ne? Von 2014 bis 2020, da war ich ja zum ersten Mal im Stadtrat, reichte uns ja eine Stimme für eine absolute Mehrheit. Und wir haben mit allen Parteien des politischen Spektrums, auch mit der FDP, hier gute Ideen zusammen weiterverfolgt. Und wenn dann gesagt wird, naja, die SPD und die CDU bremsen die guten Ideen immer aus, hat das vielleicht den Grund, dass sie nicht gut sind? Also gut ist ja relativ, ne? Sondern dass wir sagen, nee, aus unserer Sicht ist es halt vielleicht auch einfach nur der falsche Zeitpunkt, um jetzt so einen Vorstoß zu machen. Und wir machen das dann, wenn wir die Ressourcen haben oder wenn wir das auch gesellschaftlich für mehrheitsfähig halten, dass wir dann so eine Entscheidung vorwegtreten. Aber dass wir pauschal Anträge anderer Parteien aufgrund ihrer Andersartigkeit ablehnen würden, das stimmt einfach nicht. Das ist statistisch nicht nachweisbar. Die Protokolle sind ja frei zugänglich, da kann man dann ein bisschen was aufarbeiten.
Okay, dann machen wir mal drei gute und drei schlechte Sachen in Bottrop. Womit willst du anfangen? Lieber drei gute oder drei schlechte?
Sollen wir mit den schlechten anfangen?
Ja, komm.
Boah, das ist aber jetzt, nein, eigentlich ist...
Was läuft nicht so gut in Bottrop?
Ja, also, das größte Problem unserer Zeit ist jetzt erstmal unsere Innenstadt, oder? Sind wir uns alle einig?
Innenstadt brauchen müssen wir.
Dann müssen wir ran an Verkehr im Bottroper Süden. Also ich mache ja ganz viele Veranstaltungen, lebe ja auch selber im Bottroper Süden und denke mir jedes Mal, ich weiß gar nicht, ob das allen Bottropern so bewusst ist, dass man südlich der Horster Straße teilweise gar nicht mehr aus der Haustür kommt, ne? Weil da irgendwelche LKWs fehlgeleitet durch diese katastrophale Sperrung der A42 durch den eigenen Vorgarten brettern und sich unter irgendwelchen Brücken festfahren zum 100. Mal.
Ja.
Und das ist einfach ein Riesenproblem. Ne? Was läuft in Bottrop noch nicht gut? Ich glaube, dass wir, was so das Thema Beteiligung, Kommunikation angeht, sowohl von politischer als auch von städtischer Seite in den letzten Jahren keine gute Figur gemacht haben. Und ich glaube, dass ein Großteil der Konflikte, die wir im Moment haben, der Missverständnisse, die wir im Moment haben, daher rührt, dass da auf beiden Seiten eine gewisse Frustration ist. Das hat aber auch was Gutes. Ich habe noch keinen Kommunalwahlkampf erlebt, in dem das Interesse der Bevölkerung an der eigenen Politik so groß ist. Ich hatte noch nie so viele Einladungen, so viele Veranstaltungen wie jetzt. War ja auch an anderen Kommunalwahlkampagnen beteiligt, ne, jetzt nicht in der ersten Reihe, aber ich kenne ja das Handwerk so ein bisschen. Im Moment bricht sich da so ein bisschen was Bahn, ne, was glaube ich schon ganz lange da war, aber es mündet halt in einer Auseinandersetzung, in Gesprächen, in Diskursen, die wir sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätten.
Okay.
Das gut, muss man vielleicht gut, auch erstmal wieder.
Aber da haben wir ja natürlich auch hier, um diese Kommunikation wieder besser zu machen oder besser hinzukriegen, gibt es ja ganz viele Initiativen auch in Bottrop, ne? Wie zum Beispiel auch Zukunft Bottrop. Ich meine, der Dennis Heger geht wahrscheinlich jeden Tag jeder Partei.
Und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch dabei sind. Nimmt der Dennis uns, glaube ich, nicht böse, wenn wir sagen, es ist mehr als eine Person.
Der findet
es
sogar gut, wenn wir nicht nur immer ihn in den Vordergrund, wie gesagt, da gibt es noch viele, viele andere. Dennis ist halt nur einfach hier mein präsentester Kontaktmann zu denen. Und ich finde, da ist auch wirklich was an Potenzial da, um eine gute Kommunikation hinzukriegen.
Glaube ich auch. Und es ist an der Sache orientiert und nicht an Einzelinteressen.
Genau.
Das kann man dieser Initiative einfach nicht unterstellen. Da gibt es auch andere.
Ja. Drei gute Sachen in Bottrop.
Ja, also ich muss ja erstmal sagen, ich finde das Beste an dieser Stadt sind die Menschen, die hier leben. Ne? Also diese Größe, diese Überschaubarkeit, gleichzeitig so verbunden mit doch einer relevanten Größe. Ne? Also man hat jetzt nicht das Gefühl, man lebt auf einem Dorf irgendwo im Münsterland, sondern man merkt schon, okay, das ist hier irgendwie Großstadt, hier ist viel los. Und trotzdem gibt's hier ganz viele tolle Menschen, ne, die sich für ihre Stadt einbringen, die sich engagieren. Das ist eine Entwicklung auch der letzten Jahre, muss man auch sagen. Also ich finde, Zivilgesellschaft ist sehr stark geworden in dieser Stadt und bringen sich ein und tun das zu großen, großen Teilen nicht nur durch Kritisieren, sondern auch durch ganz viel Eigeninitiative. Ne? Die wollen was bewegen. Also wir haben gerade über einen offenen Tisch gesprochen eingangs. Das ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Ne? Da kommen Leute und sagen, ey, dieses Angebot ist toll, die Stadt hatte ein Problem. Lass uns doch mal schauen, wie wir das gemeinsam weitertragen können. Gemeinsam mit den handelnden Personen bei Stadtverwaltung. Und dafür gibt's ja zig Beispiele in jedem Bereich. Sei es der Sport, sei es das Thema Heimatwesen, Schützenvereine. Ne? Ist ja auch, muss nicht jedem gefallen, aber es ist ein Riesenthema in dieser Stadt.
Absolut.
Und es bildet Heimat und Sinn für ganz, ganz viele Menschen. Das, finde ich, ist eine tolle Sache. Punkt zwei der guten Sachen in dieser Stadt, finde ich, das sind unsere Grünanlagen, Naherholungsgebiete, ne? Also man merkt schon, wenn man durch Bottrop mit offenen Augen fährt, was für eine offene Stadt das eigentlich ist und was für eine hohe Lebensqualität wir dadurch doch auch haben.
Stimmt.
Ne? Also wer mal in einer, ich hätte jetzt fast gesagt, echten Großstadt, ne? Das ist böse.
Ja.
Also wer mal in einem sehr eng bebauten Ballungsraum gelebt hat, ne, wo es vielleicht gar nicht so viel Grün in den Stadtteilen gibt, der wird das zu schätzen wissen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ganz, ganz viele Menschen, die so für ihre Ausbildung Bottrop irgendwann mal verlassen haben, zum Kinderkriegen wieder zurückkommen. Ist ja ganz witzig. Ich weiß, ist das bei euch auch so gewesen? Also bei uns war das so ein ganz krasses Phänomen in der Freundesklicke. Die sind alle irgendwie für Ausbildung, Studium, raus in die Welt, haben da ein paar Jahre gearbeitet. Und wo die Kinder bekommen haben, sind die auf einmal alle wieder nach Bottrop zurückgekommen. Teilweise haben sie die Immobilie der Eltern irgendwie übernommen, aber teilweise sich auch ganz bewusst hier was Neues gesorgt, haben gesagt, nee, das ist das Klima, diese Übersichtlichkeit, das schätze ich, hier will ich meine Kinder aufziehen. Ja. Und ich glaube, das ist eine Stärke dieser Stadt, die wir auch pflegen müssen.
Das war kein Kita-Platz, aber ansonsten alles gut.
Du kriegst immer einen Kita-Platz, der ist nur nicht billig. Das muss man sagen. Okay. Ne? Also Kita-Platzversorgung ist Bombe in Bottrop. Ne? Also da haben wir überhaupt kein Problem. Wo wir ein Problem haben, ist so die Bezahlbarkeit in vielen Sachen. Ne? Also man muss sagen, in Bottrop zahlen sehr, sehr viele Menschen gar nicht für die Kita, weil ihr Einkommen zu gering ist. Aber wenn man zahlt, zahlt man auch verhältnismäßig viel. Ja. Dafür haben wir, glaube ich, aber auch eine gute Qualität.
Also Stadtgesellschaft und generell die Umgebung hier, die Natur und die Angebote, die dritter Punkt, der noch gut ist.
Ich finde unsere Gastromeile ziemlich gut. Also ich habe den Vorteil, dass ich nicht so weit weg hier wohne, ne? Und das als ich 18, 19 so im Abi, da gab's irgendwie Schäfer, da konnte man hingehen und dann gab's vielleicht noch das Passmanns, ja, und das war dann, ne? Also für den Rest musste man wegfahren. Und jetzt haben wir hier ein tolles gastronomisches Angebot in unserer Innenstadt. Ich finde, das ist eine gute Sache.
Wir haben ja gerade Noten gekriegt, Lokalpolitik, Verwaltung im Watz-Stadtcheck. Was sagst du zu der Note? Hast du den gelesen?
4,0 hat Politik und Verwaltung in einer Abfrage bekommen. Was ich schon mal ein bisschen schräg finde, weil es ja nicht dasselbe ist. Ne? Also ich finde, das hätte man aufteilen müssen. Und ich finde, so quantitative Befragungen sind das ja. Ne? Ich finde die immer relativ ungünstig, weil ich halt nicht feststellen kann, was die Leute denn jetzt stört. Ne? Also so eine Aussage mit, ich bin nicht zufrieden, hilft mir ja nicht, wenn ich nicht weiß, warum nicht.
Ja, ja,
so, ich kann jetzt Vermutungen anstellen. Und es gab ja auch nochmal in der Berichterstattung so Aussagen wie, ich finde, Politik ist nicht erreichbar. Ne? So. Und in Bezug auf Verwaltung ging es ja insbesondere, das habe ich auch vermutet, um dieses Thema Wartezeiten bei Terminen und so, ne, Bauanträge und so weiter und so fort.
Ja.
Also ich nehme das zur Kenntnis. Ich glaube, unser Anspruch muss auch sein, dass wir das besser machen. Ich finde, wenn man sich ernsthaft darum bemüht, mit lokaler Kommunalpolitik in Kontakt zu kommen, klappt das hier ganz gut. Und ich glaube, dass Menschen oft vergessen, dass das ein Ehrenamt ist. Also es gibt in Bottrop eigentlich nur drei hauptamtliche Politikjobs. Das ist der des Landtagsabgeordneten, des Bundestagsabgeordneten und des Oberbürgermeisters. Alle anderen machen das neben ihrem normalen Beruf. Das muss klar sein, ne? Da muss ich dann sagen, finde ich, dass zumindest die Vertreterinnen meiner Partei schon echt präsent sind bei ganz vielen Stadtveranstaltungen. Ich habe vorhin über dieses Vereinswesen gesprochen. Also ich könnte bei jedem Mitglied meiner Ratsfraktion jetzt sagen, in welchem thematischen Bereich die sich umtun. Und ich finde, da begegnet man schon vielen Menschen. Ja, zu dem Thema, was können wir in der städtischen Verwaltung verbessern, habe ich, glaube ich, vorhin schon ganz viel gesagt.
Ja, also wir brauchen auch nicht mal alles doppeln. Es geht ja auch ein bisschen einfach darum, hier ein bisschen zu quatschen, dich mal so in dem Vorwahlkampf, in der heißen Phase nochmal hier an den Mikros zu haben. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Also die letzte Sache ist eigentlich dein Plädoyer hier für den Podcast, ne, warum sie sich wählen sollten. Da kannst du dich schon mal im Kopf drauf vorbereiten. Jetzt gibt's noch eine. Warum sollten die Bottropper dich wählen? Nein, Quatsch, machen wir eine andere Frage. Du bist ja nun mal jetzt SPD-Politiker.
Ja.
Du bist beim Thomas Goddards. Du warst im Landtagsbüro.
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Genau. Jetzt wirst du Oberbürgermeister. Und jetzt gibt's, mal ganz hypothetisch, einen großen Konflikt. Die SPD-Parteilinie und die Interessen der Bottroper Bürger gehen komplett auseinander. Was ist deine Entscheidung? Partei oder Stadt?
Kann ja gar nicht sein. Weil wir sind ja alle Bottropperinnen und Bottropper,
kann ja
ne?
Gar nicht
also
sein.
Wir sind ja auch Bürger. Nee, mir ist das wichtig, das immer zu betonen. Pass auf, also ich kenne diese Situation, dass die SPD eine Sichtweise hat und Teile der Stadtbevölkerung eine andere haben. Das erleben wir sehr, sehr häufig. Ich glaube, gerade dann ist es Aufgabe des Oberbürgermeisters, zwischen Politik und Bevölkerung zu vermitteln. Ne? Und so habe ich meine Rolle aber auch immer verstanden. Ich habe nie Politik als Selbstzweck gesehen, sondern ich habe immer gesagt, Politik ist zu Teilen Repräsentation, das heißt, ich vertrete dort Menschen und zu anderen Teilen Kommunikation, das heißt, ich muss mitteilen, was wir da tun.
Ja, ja, klar.
Und ich glaube, dazwischen, in diesem Spannungsfeld, bewegt sich der Job eines Oberbürgermeisters zu guten Teilen. Gibt da noch ganz andere Bereiche, ne? Chef der Verwaltung und so weiter, das ist so, aber dieses Thema Kommunikator sein, das gehört da sicherlich zu und ich glaube, dann muss man schauen, wo die Reise hingeht. So, jetzt, ich will mir ja nicht nachsagen lassen, dass Politiker Fragen immer nicht beantworten würden. Wenn es darum geht, geht's um die Partei oder geht's um die Stadt, gab es für meine Partei, und ich glaube, das kann man aus der über 150-jährigen Geschichte der SPD ganz klar rauslesen, ne? Wir waren in allen drei Diktaturen in diesem Land verboten, verfolgt. Die Genossinnen und Genossen waren immer Träger der republikanischen Sache in diesem Land und es ging immer um das Land zuerst. Und erst danach kommt die Partei und genauso ist es ja auch in den Kommunen.
Das ist mal eine ganz klare Aussage, damit können wir doch arbeiten, ne? Ja, Matthias, wie hat die heiße Phase? Du hast wahrscheinlich jetzt noch endlos viele Termine, ein paar Social-Media-Auftritte hier und da.
Ja.
Macht es denn generell auch Spaß?
Ja.
Macht Bock?
Also es macht unheimlich viel Spaß, seine Stadt so zu sehen, nochmal was zu lernen über diese Stadt. Ne? Also ich war auch jetzt, gebe ich fromm und frei zu, in Ecken, in Bottrop, da war ich noch nie. Ne? Also es gibt Straßenzüge, die habe ich auch in 35 Jahren noch nicht betreten. Jetzt passiert das aber. Ne? Und man lernt die Menschen da kennen, das macht mir unglaublich viel Freude. Man sieht, wie engagiert ganz viele Menschen in dieser Stadt sind. Das ist ein ganz großer Pluspunkt und allein dafür ist es diese Erfahrung halt wert. Ne?
Glaube ich dir. Warum sollten sie dich wählen? Warum bist du der richtige Mann als Oberbürgermeister von Bottrop?
Ich habe vorhin ja schon gesagt, ne, also wer sagt, ich bin der Messias, der lügt, ne? Das wiederhole ich jetzt nochmal, auch wenn nicht jeder meiner Mitbewerber mit so einer Aussage vielleicht ganz klarkommt. Ich kenne diese Stadt sehr, sehr gut. Ich bin hier groß geworden, ich bin hier geblieben aus Überzeugung mein ganzes Leben lang, weil ich gesagt habe, diese Stadt kann mehr. Und gemeinsam mit ganz, ganz vielen Menschen will ich dieses Potenzial heben. Ich möchte, dass wir unsere Innenstadt zeitnah in den Griff kriegen. Ich möchte, dass wir hier eine moderne digitale Verwaltung haben, die für uns da ist, für die Menschen in dieser Stadt. Ich möchte, dass wir Entscheidungen in dieser Stadt im Konsens treffen, dass wir Menschen beteiligen, dass wir darüber sprechen, wie die Zukunft dieser Stadt aussieht und dass wir so die kleinen und großen Probleme wie den Verkehr, aber auch ganz andere Themen hier anpacken und für alle gut lösen. Ich glaube, dass wir mit dem Thema Strukturwandel hier gerade am Anfang unserer Geschichte stehen. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren sehen, dass alle ehemaligen Bergbauflächen freigegeben, entwickelt werden. Das ist eine riesige Chance für diese Stadt, die wir gemeinsam mit dem Know-how unserer Hochschule hier angehen können, wo wir auf die Zukunftsthemen setzen können. Und da will ich mit vorweggehen, gemeinsam mit ganz vielen Partnern. Ja, und dafür bitte ich um die Stimme der Bottropperinnen und Bottropper und um ein bisschen Vertrauen. Wir kriegen das schon hin.
Zuversicht, wir kriegen das schon hin. Es ist ein Vertrauensvorschuss. Niemand kann wissen, ob dann derjenige, welche, der dann am Ende gewählt wird, auch das alles umsetzt oder umsetzen kann und wie auch immer, was da passiert. Ich bin aber sehr, sehr, sehr zufrieden mit unserem Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat Bock gemacht. Wir haben echt ein paar Sachen beleuchtet. Provokante Fragen, aber die hast du ja ganz gut weggewischt. Also ganz gut.
Ich habe die beantwortet.
Du hast die gut beantwortet. Ja, du hast beantwortet. Hoffen wir einfach, dass der Stillstand, der hier in Bottrop vielleicht von der Bevölkerung so wahrgenommen wird, sich irgendwann in ein Gefühl von es geht voran entwickelt. Und dass wir auch mal die Leute mitnehmen, die nicht immer permanent so an der Frontinformationslinie sind, wie andere Leute. Ne? Es gibt halt wirklich viele Leute, die sich abgehängt fühlen, die fangen wir ein und ich hoffe einfach, das kriegen wir hin. Matthias, 4 Wochen haben wir noch. Ich wünsche dir jetzt noch viel Erfolg bei deinen 4 Wochen. Wir werden uns wahrscheinlich das ein oder andere Mal bei irgendeiner Veranstaltung noch sehen. Das war's für heute, das war's Bonusbierchen. Euch noch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr das hört. Bleibt stabil und gesund und ja, wir sagen bis demnächst und spätestens bis Freitag. Ciao.
Bis dahin. Ciao, danke dir.